Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Sollen die HSV-Mitglieder am Sonntag für eine Rechtsformänderung stimmen? In unserer heutigen Folge von HSV, wir müssen reden, beschäftigen wir uns mit den Vor- und vielleicht auch den Nachteilen einer KGaA, in der die Kapitalstruktur künftig abgebildet werden soll. Mein Name ist Stefan Walter und ich begrüße zum einen den Aktienrechtler des Abendblatts, Maximilian Brunner. Moin Max.
Moin Stefan, ich weiß nicht, wieso du mir jede Woche neue Titel zuschreibst, aber ich nehme das mal so an.
Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die sich innerhalb von 2 Wochen vom abkippenden Linksverteidiger zum Aktienrechtler entwickelt haben. Aber wenn es einer schafft, dann du. Damit du aber nicht alleine deine Expertise heute zum Besten gibst, haben wir auch 2 Gäste eingeladen, über die wir uns sehr freuen. Denn warum die Mitgliederrechte durch die neue Rechtsform gestärkt und Investoren gleichzeitig nicht an Einfluss gewinnen wollen, das wollen uns heute unsere beiden Gäste erklären. Sie gehören der Arbeitsgruppe Rechtsform beim HSV an. Herzlich willkommen Anne Gnauk, die stellvertretende Geschäftsführerin des HSV e.V. und Michael Papenfuß, Vizepräsident und Aufsichtsratschef beim HSV. Moin.
Moin. Hallo. Miteinander. Vizepräsident und Schatzmeister. Insofern liegt es auch nahe, wenn wir über Geld reden.
Das wollen wir nicht unterschlagen. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ihr beschäftigt euch jetzt ja seit rund 2 Jahren mit dieser Option der Rechtsformänderung. Am Sonnabend kommt es in Wilhelmsburg zur Abstimmung in der Halle der Hamburg Towers. Wie optimistisch seid ihr, dass alles so geplant, wie geplant auch umgesetzt wird?
Also wir beschäftigen uns mit diesem Thema seit dem Mitgliedsantrag. Das war auf der Mitgliederversammlung im August 2021. Da sollten wir einfach mal aus Sicht des Vereins die Vor- und Nachteile der Rechtsform darstellen. Und im ersten Schritt haben wir analysiert, welche Rechtsformen überhaupt in Frage kommen. Wir kommen aus der Rechtsform des EVs, haben die Aufspaltung, die Ausgliederung vorgenommen und das weiterentwickelt in eine AG. Und jetzt war der Anspruch, ist das aus Sicht der Mitglieder und auch aus Sicht der Kapitalgeber die richtige Rechtsform? Und damit haben wir uns die letzten 2 Jahre sehr intensiv beschäftigt. Diese Arbeit war hochspannend und immer interessant und sehr vielschichtig.
Ja, wir werden natürlich auch noch auf diesen Prozess, den du gerade angesprochen hast, dass wir ja schon mal eine Ausgliederung hatten der Rechtsform, werden wir noch zu sprechen kommen. Anne, vielleicht die Frage an dich gerichtet. Zum Zeitpunkt, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, werdet ihr bereits 2 Veranstaltungen für die Mitglieder gegeben haben, um dann auch eure Arbeit transparent zu präsentieren. Wie ist denn euer Eindruck? Werden am Sonnabend in der Edeloptics Arena 75% der Mitglieder, also eine Dreiviertelmehrheit, für eine Rechtsformänderung stimmen?
Also grundsätzlich hast du es angesprochen, Michael, ja auch schon sehr intensiver Prozess. Wir haben sehr, sehr viele beteiligt, auch schon in der Arbeitsgruppe waren wir ja sehr breit aufgestellt im Hinblick auf die Stakeholdergruppe im HSV, was natürlich einfach auch schon dazu führt, dass wir auf dem Prozess schon sehr, sehr viele mitgenommen haben und jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja schon fast dann auch nochmal sehr intensiv halt auch mit allen Mitgliedern zumindest die Möglichkeit gegeben haben, sich zu informieren, sowohl über die Homepage als auch die Infoveranstaltung, die du gerade angesprochen hast. Das Feedback haben wir auch immer wieder jetzt in den letzten Wochen bekommen, dass das sehr transparent ist, dass es sehr informativ offen ist. Daher gehen wir davon aus und hoffen auch einfach, dass sich diese Arbeit im Miteinander auch gelohnt hat und die Mitgliedschaft dann am Samstag dort mit 75% zustimmt oder mehr als 75%.
Wobei man ja sagen muss, 75% sind schon, also wenn man in der Politik unterwegs wäre, wären das sehr, sehr viel. Das ist aber tatsächlich realistisch aus eurer Sicht?
Ich glaube schon, dass wir ein tolles Modell entwickelt haben, auf alle Stakeholder, das, was Anne gerade gesagt hat, eingegangen sind und sehr intensiv um die Lösungen gerungen haben. Und das, glaube ich, ist schon ein tolles Modell. Und wir sind eben auch zuversichtlich, dass wir das Modell, das wir hier entwickelt haben und zur Abstimmung stellen, dass das breiten Anklang finden wird. Und wir haben auch nach den Informationsveranstaltungen mit den Mitgliedern, mit den Fans, auch mit den aktiven Fans gesprochen und durchaus auch noch, ich sage nicht Anpassungen, aber Rücksicht genommen auf deren Vorstellungen, auf deren Anregungen. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir am kommenden Sonnabend die erforderliche Dreiviertelmehrheit bekommen werden. Einfach, weil das Modell überzeugend ist.
Michael, du hast es gerade gesagt, ihr seid auch auf die aktive Fanszene zugegangen, die ja grundsätzlich erstmal eher etwas skeptisch gegenüber Investoren eingestellt ist. Anne, jetzt ist es ja normalerweise so, vor wichtigen Abstimmungen, gerade in der Politik zum Beispiel, werden sich vorher Mehrheiten organisiert und das finale Ergebnis ist dann gar nicht mehr die große Überraschung, sondern eigentlich im Prinzip ist es die Vorbereitung ist das A und O auf so eine Veranstaltung. Seid ihr denn ähnlich vorgegangen? Ihr könnt natürlich nicht genau wissen, wer jetzt noch welche Massen mobilisiert und wer welche Personen jetzt dann wirklich auch aktiv an der Veranstaltung teilnimmt. Aber habt ihr euch im Vorfeld Mehrheiten insofern organisiert, als dass im Prinzip keine Zweifel mehr bestehen, dass die Rechtsformänderung am Ende beschlossen wird?
Also dazu ganz klar, uns ging es nicht irgendwie um Mobilisierung, sondern unsere Vorbereitung besteht aus Informationen, so wie ich das ja gerade schon dargestellt habe. Wir haben alle Informationen, die diese Rechtsform halt ausmachen, zur Verfügung gestellt, ein umfangreiches FAQ. Und da kann sich halt am Ende auch jeder natürlich informieren und seine Meinung bilden. Und wie Michael schon gesagt hat, dieses Modell ist ein sehr zukunftsträchtiges für den HSV. Davon sind wir aus der Arbeitsgruppe heraus, in der Arbeit, die wir miteinander hatten, überzeugt. Und ja, entsprechend haben wir die Informationen trotzdem aber sachlich aufbereitet. Und die Mitglieder sollen sich darüber ihre Meinung bilden und nicht, weil irgendwie eine Mobilisierung oder ähnliches erfolgt.
Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie viele Teilnehmer am Wochenende da erwartet werden. Wahrscheinlich ein paar hundert, vielleicht 500, 600, so um den Dreh. Je nachdem. Man kennt es aus der Vergangenheit, aus anderen Abstimmungen, dass aktive Fanszenen dann auch mal aufgerufen haben, die Ultra-Gruppierung, dass die Fans da vielzahlig erscheinen, um dann auch die Abstimmung entscheidend zu beeinflussen. So einen Aufruf habt ihr jetzt bisher noch nicht. Glaubt ihr, dass es noch dazu kommen könnte oder wisst ihr es sogar?
Also so viel ich informiert bin, soll es das nicht geben. Deswegen haben wir auch diesen Weg gewählt, vorab mit der Szene zu sprechen und auch auf deren Befindlichkeiten einzugehen. Das unterscheidet uns ja, glaube ich, auch gegenüber anderen, dass wir möglichst informativ, transparent und auch kommunikativ diesen Prozess nicht nur jetzt am Ende mit der Lösung, sondern auch schon in der gesamten Entwicklung begleitet haben. Deswegen glaube ich nicht, dass es dazu kommt. Und ein Punkt noch einmal, HSV Plus, das, was wir vor 10 Jahren hatten, das war unter komplett falschen Vorzeichen geführt. Jetzt haben wir diese Ausgliederung, ist Fakt. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt und sagen, wo stärken wir die Mitgliederrechte und wo schauen wir, wo wir Kapital einsammeln können. Das ist nicht automatisch dann zwingend erforderlich, aber wir schaffen die Voraussetzungen. Und auch da ist immer der Zeitpunkt, so Voraussetzungen zu schaffen, er sollte dann genommen werden, wenn man nicht die Not hat. Und der HSV, insbesondere die HSV Fußball AG, hat eine sehr gute, sehr günstige wirtschaftliche Entwicklung genommen, sodass wir nicht diesen Druck haben. Wir kommen von der Seite überzeugen, mitnehmen auf diesem Weg und es darstellen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, was ein aktiver Fan an diesem Vorhaben auszusetzen hat. Und wir stellen uns dieser Kritik, wenn es die geben sollte, um darauf einzugehen, um es zu entkräften, um da mit sachlichen Argumenten dagegen zu wirken. Ich glaube nicht, dass es einen Anruf geben wird. Ich fände es auch schade, weil der Raum ist so eine Mitgliederversammlung. Da hat das Mitglied das Recht und die Pflicht, seine Meinung darzulegen.
Ein Punkt, der möglicherweise auch für euch als Arbeitsgruppe spricht, ist ja eben gerade die akribische Vorbereitung, wie ihr das Ganze angeht. Jetzt mal unabhängig davon, wie abgestimmt wird. Wir hören uns natürlich auch regelmäßig in der Fanszene um und eine Rückmeldung, die ich ganz interessant fand, die uns erreicht hat, war, dass derjenige noch gar nicht wusste, ob er jetzt mit Ja oder Nein stimmt am Sonnabend. Er aber direkt meinte, wenn 2014 bei der letzten Ausgliederung bereits so vorgegangen worden wäre wie diesmal, dann wäre es nicht so schief gegangen. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatzpunkt. Vor allem, wenn wir noch mal ein paar Wochen zurückblicken auf den geplatzten DFL-Investorendeal, wo ja eben gerade die schlechte Kommunikation seitens der DFL-Verantwortlichen kritisiert wurde. Und deswegen eben meine konkrete Frage auch an dich, Michael. Welche Rückmeldung habt ihr denn aus der Fanszene erhalten? Jetzt mal unabhängig davon, ob sie mit Ja oder Nein stimmen. Wird die Transparenz, die ihr ja zumindest versucht, auch wirklich dann auch offen darzulegen, wird die denn positiv angenommen?
Eindeutig mit Ja zu beantworten. Wir sind in mehreren Gesprächen damit eingegangen. Und jetzt, du hast es erwähnt mit dem DFL-Investorenmodell. Ich glaube schon, dass es zwei Paar Schuhe sind. Denn dort wird ein Investor gesucht, der Fremdkapital gibt, um dieses dann zu verzinsen, weil er Renditeerwartungen hat. Und diese Kommunikation dieses Investorenmodells ist innerhalb der DFL mit den Vereinen erfolgt. Aber man hat die breite Basis, die Fans nicht mitgenommen. Die hat man quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Es ging beim ersten Schritt nicht, dann hat man ein wenig reduziert und einen zweiten Versuch gestartet. Aber die Kommunikation, die Mitnahme der Fans ist nicht erfolgt. Und das unterscheidet uns ja ganz elementar von den anderen. Wir sind den anderen Weg gegangen. In der Arbeitsgruppe waren der Antragsteller, der Abteilungsleiter der Supporters dabei. Wir haben den Beirat der Vertreter der Supporters mit dabei gehabt. Und die haben ihre Meinung mit eingebracht.
Sven Frese und Patrick Ehlers, um Namen zu nennen.
Ja, und insofern war das eben der wesentliche Unterschied. Und ich möchte auch nicht mit dem Investorendeal dann in eine Ecke gestellt werden. Das ist komplett anders gelaufen bei uns. Transparenz, Offenheit, Klarheit, das ist ausschlaggebend.
Aber wie gesagt, sind halt zwei Paar Schuhe natürlich. Sicherlich muss man sich da dann auch reinversetzen können. Wir haben über 2 Jahre in dem Prozess gearbeitet und natürlich auch immer viel Feedback bekommen. Es ist ja sehr wertvoll, wenn man von vornherein in dieser Arbeitsgruppe, die ja auch durchaus in Phasen monatlich zusammengekommen ist über die 2 Jahre, dann auch immer wieder reinhorchen kann, welche Perspektive noch irgendwie mit beachtet werden muss, aber auch vielleicht, wo schon irgendwas im Raum steht, wo man dann auch schon mal drauf zugeht. Und das merken wir auch jetzt, dass wir zum einen natürlich selber diese Transparenz, dieses Doing schon verinnerlicht haben und da einfach auch mit jedem, mit dem wir dann sprechen, dann auch jede Frage auch nochmal natürlich super gern beantworten. Wir wissen, das Thema ist komplex. Wir haben ja auch eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, wo dann auch wirklich man merkt, die Leute beschäftigen sich dann auch mit den Informationen, stellen uns viele Fragen. Und sind dann auch sehr dankbar, dass wir diese Rückmeldungen dann halt auch entsprechend geben.
Du sagst jetzt, das Thema ist komplex. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Es hat auch wahrscheinlich nicht jeder HSV-Fan abgeschlossenes Jura- und BWL-Studium, um das alles zu verstehen direkt. Besteht aus eurer Sicht nicht auch die Gefahr, dass ein Großteil der Fans es gar nicht richtig durchdringt? Also ohne das Böse zu meinen, aber es ist ja wirklich eine ziemlich zähe Angelegenheit, oder nicht?
Ja, das Thema ist komplex. Wenn es einfach wäre, glaube ich, dann würde sich der HSV nicht damit beschäftigen. Nein. Man kann ja auch so sagen, der Kreis, das war am Ende in der Projektgruppe mehr als ein gutes Dutzend Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige und Vereinsvertreter. Wir haben auch die AG-Seite berücksichtigt. Erik Huber ist in den Arbeitskreis mit reingegangen. Wir haben externe Spezialisten, sowohl was die steuerliche als auch die juristische Seite anbelangt, genommen. Und jetzt gebe ich durchaus zu, dass ein einfaches Mitglied, der sich mit solchen Themen nicht ständig beschäftigt, damit Probleme hat. Aber er hat die Verlässlichkeit, dass die Leute, die in dem Projekt gearbeitet haben, die Leute sind, die als Spezialisten an dem Modell gewirkt haben und damit aus Sicht des Vereins für den HSV die beste Lösung geschaffen haben. Wir erwarten nicht, dass alle jedes Detail verstehen. Aber wer Fragen hat, das hat Anne gerade gesagt, hat die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur unzureichende Antworten. Aber wir haben uns aufs Tapet geschrieben, wir wollen auf jede Frage eine Antwort, eine nachvollziehbare Antwort geben. Und deswegen machen wir ja auch diese Informationsveranstaltungen, morgen die nächste, um jeden abzuholen, der damit, ja, ich sage, keine Probleme hat, aber der das nicht ständig durchdringt.
Hm. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit für Fans, sich auf hsv.de zu informieren über die anvisierte Rechtsformänderung. Es gibt dort ein 38-seitiges PDF, wo man nochmal auch alle Schwerpunkte erfährt. Ganz, ganz grob und vereinfacht zusammengefasst geht es ja im Prinzip darum, die Mitgliederrechte zu stärken und gleichzeitig die Möglichkeit zu schaffen, eben mehr Eigenkapital für die hsv.org dann in dem Sinne zu besorgen, also für die Profifußballabteilung. Ist das aus eurer Sicht auch der größte Vorteil, den diese Rechtsformänderung mit sich bringt? Beziehungsweise wie würdet ihr es mit euren Worten erklären? Warum, so, welche Argumente gibt es jetzt vordergründig für diese Rechtsformänderung zu stimmen?
Vordergründig, ich glaube, das ganz entscheidende Element ist, dass wir aus der Rechtsform bislang einer Aktiengesellschaft, die sowohl die Rechte, die operative Führung als auch die Kapitalseite berücksichtigt, dass wir da eine Trennung vornehmen. Eine ganz klare, ja, das Hochziehen einer unsichtbaren Mauer. Wir trennen die operative Führung in eine Management AG. Dort ist der Vorstand, der bislang in der Fußball AG tätig ist, separiert. Und wir trennen auf der anderen Seite die Kapitalseite. Und damit schaffen wir eigentlich die Voraussetzungen, die wir in einer AG, wie in der derzeitig aktuellen Form, nicht schaffen. Weil in der derzeitigen Form haben wir die AG ganz klar in der Satzung hinterlegt, 75,1% zugunsten des Vereins. Wenn die AG Kapitalbedarf hat, den sie aktuell nicht hat, dann muss sie über Fremdmittel gehen, die sie teuer mit Zinsen bezahlen muss und auch zurückführen muss. Und wir schaffen aber mit der KG auf Aktien ein Modell, wo wir die operative Führung, die die Investitionen etc. plant, in Abstimmung mit dem Verein, der 100% der Eigentümer dieser Management AG ist, und auf der anderen Seite die Kapitalseite. Und die hat keine Einflussmöglichkeit auf die operative Führung. Genau das, was ja eigentlich die Mitglieder auch wollen. Sie wollen mitreden, das, was im Profifußball passiert. Und das ist der große Vorteil durch diese Aufspaltung. In einer Rechtsform kriegen wir das nicht hin. In der aufgespaltenen Rechtsform der AG und Co. KG auf Aktien sehr wohl.
Ich würde es vielleicht nochmal in einem Satz einfach zusammenfassen, dass sozusagen der Schwerpunkt einfach die strukturelle Trennung zwischen der operativen Führung auf der einen Seite und dann eben der Möglichkeit ist, sich im HSV zu beteiligen auf der anderen Seite und Dritte dann eben auf das Fußballgeschäft da von der Seite heraus keinen Einfluss nehmen kann.
Stefan, du hast die 38 Seiten PDF eben schon angesprochen. Ich habe mir die auch durchgelesen, natürlich, um mich hier ausreichend vorzubereiten. Ganz ehrlich, habe ich keine negativen Aspekte oder Folgen dort finden können. Gibt es überhaupt welche? Oder könnt ihr die benennen? Gibt es welche? Also es muss ja auch Teil eines transparenten Prozesses sein, negative Aspekte zu nennen, oder nicht?
Aus meiner Sicht, der negative Aspekt wäre, wenn die Abstimmung negativ wäre. Denn dann haben wir nicht diese Trennung, was Anne gerade nochmal zusammengefasst hat, operative Trennung mit dem Kapital. Risiken gibt es nicht, weil die Rechtsform bleibt ja. Es wird ja nichts hinzugedichtet oder weggenommen. Welche Risiken sollen entstehen? Risiken der Macht, der Beeinflussung seitens der Kapitalseite. Jetzt nehme ich mal einfach die Rolle des einfachen Mitglieds ein. Ist er in der AG genauso gegeben? Als Gesellschafter kannst du in einer AG auch versuchen, deinen Einfluss geltend zu machen. Und hier nehmen wir nur die Trennung vor, dass wir den Vorstand separieren. Ja, und 38 Seiten beinhaltet auch die Satzung. Und die Satzung muss der Form halber sein, das wird das auch kundtun. Das eigentliche Papier ist nicht ganz so umfangreich, das, wo die Kernbotschaften stehen.
Ja, morgen in der Infoveranstaltung reduzieren wir auch noch mal ein bisschen. Aber grundsätzlich, klar, uns ist es ja auch wichtig, nicht die Details irgendwie auszulassen. Also wie der eine sich vielleicht kurz und knapp informieren möchte, dann vielleicht auch eher über so ein FAQ, will der andere vielleicht die Satzung aller drei Gesellschaften oder auch e.V. Und so weiter lesen. Aber vielleicht nochmal zum Thema Risiken kann man nennen. Es geht ja am Ende auch darum, oder uns ging es halt immer darum, den Vergleich zur aktuellen Struktur halt dann auch hinzuzuziehen und Da müssen wir halt ganz klar sagen, wäre diese Rechtsformänderung auf jeden Fall eine ganz deutliche und klare Verbesserung, weil es halt ganz andere Möglichkeiten schafft, die Mitgliederrechte stärkt. Michael hat es ausgeführt mit den 100% in der Fußballmanagement AG. Und wenn man vielleicht einen Nachteil irgendwie noch benennen will, dann ist es eigentlich eher was wir natürlich uns auch selbst mit da reingeschrieben haben, dass es eben durch diese Trennung, also dass wir durch die Trennung von Beteiligung und Einfluss eben für Investoren unattraktiv sind, die primär halt auf Rendite aus sind. Aber das ist ja auch etwas, was wir durchaus uns so in den Leitplanken auch festgelegt haben, weil wir einfach wirklich Gesellschafter wollen, die ja den Organ, dem Verein oder dem HSV vertrauen und auf dieser Basis unterstützen wollen.
Das wäre tatsächlich jetzt auch meine Frage gewesen und die möchte ich auch ganz gerne trotzdem stellen, wenn ich sie einmal kurz ausführen darf. Die habe ich mir schon gestellt, als wir uns schon mal hintergründig auch etwas detaillierter mit der Thematik auseinandergesetzt haben und ihr eben auch natürlich auch die Öffentlichkeit in Form der Medienvertreter einmal mitgenommen habt und das Modell erklärt habt. Das klingt ja alles letztlich ein bisschen nach einem Modell für Fußballromantiker, so wie ihr es erzählt. Ne? Es gibt eigentlich auf den ersten Blick tatsächlich wenig Nachteile aus Fansicht, die einem sofort in den Kopf treten. Wenn ich jetzt aber aus Investorensicht denke und mir zum Beispiel Gedanken mache, wenn Max jetzt sein Millionengehalt hat, das ihm das Abendblatt natürlich jährlich überweist, wenn er davon gerne die Hälfte auch in den HSV investieren möchte, welche Argumente habt ihr denn für Investoren? Warum soll ich als Investor in den HSV investieren, wenn diese, wie du sie gerade bezeichnet hast, unsichtbare Mauer existiert?
Ein richtiger, valider Punkt, wobei ich das allerdings nicht als Risiko jetzt für den Verein sehe. Es gibt ja schon Gesellschafter in der HSV Fußball AG neben dem HSV e.V., die haben ja auch eine Erwartung bei ihrem Investment getätigt, was sie davon haben, wenn sie Anteile an einer Profifußballgesellschaft haben. Da ist mehr als nur der Rendite-Gesichtspunkt, sondern das ist natürlich ein wenig Auftreten, welche Macht hat so ein Fußballverein, welche Außenwirkung im Power, ein volles Stadion mit einer Bombenstimmung, das dann auch in positiv abfärbt. Ich sag mal ein Beispiel, das ist öffentlich ja auch nachvollziehbar, ich glaube, ich habe es sogar aus eurer Zeitung gelesen, die Hanse Merkur als Gesellschafter hat sich in Bekanntheitsgrad innerhalb von 2 Jahren von Platz 15 bei Bekanntheitsgrad von Versicherungsgesellschaften auf 5 oder 6 in Deutschland vorgearbeitet. Das ist etwas unter Marketing-Gesichtspunkten sehr Vorteilhaftes. Und dann gibt es die Gesellschafter, die durchaus ja auch ihr Herz verloren haben. Deswegen sagen wir ja auch Investoren, die etwas mit dem HSV verbinden. Ist es Wahrnehmung, vielleicht, dass wir auch irgendwann wieder aufsteigen und international spielen, dass man den HSV wahrnimmt in der Öffentlichkeit. Und das ist für mich auch eine Art Rendite. Aber es ist natürlich das Risiko, Investoren zu finden oder ich sage mal Kapitalgeber zu finden, die diesen Weg mitgeben wollen, aber eben nicht unter Renditegesichtspunkten. Das ist ein Risiko, aber das ist die hohe Kunst, zu überzeugen, warum man beim HSV investieren kann.
Ich verstehe den Punkt mit der Hanse Merkur sehr gut. Das macht ja auch Sinn. Ist ja auch als Trikotsponsor sehr sichtbar immer auf der Brust. Andererseits für Privatpersonen, wenn ich sie mal so nennen will, die ihr Geld dem HSV zur Verfügung stellen wollen, die haben ja im Grunde nichts davon, dass ihr Name bekannter wird. Es ist dann vielmehr nur ja so ein emotionales Argument für die, oder?
Ja, ich glaube, das ist genau die Raute im Herzen und sich da halt einzubringen, zu engagieren, das ist, glaube ich, dann einfach der Auslöser. Und das ist ja auch das, wo wir in bestimmten Bereichen da ja auch hinwollen, weil also in den Leitplanken auch definiert haben. Und ich will noch mal auf eins eingehen. Natürlich ist der Einfluss Richtung Profifußballgeschäft nicht gegeben, aber das haben wir ja auch dargestellt, dass natürlich auch auf der KGaA-Seite ein Austausch im Gesamt-HSV und den Themen stattfindet und wir diese Expertise halt der Gesellschaft da auch nutzen, einbinden wollen und da im Gespräch dann entsprechend sind innerhalb des HSV. Und das sind ja auch dann so Thematiken, auch strategische Partnerschaften, wo man dann halt auch im Miteinander voneinander Dingen profitiert und Erfahrungen halt austauscht.
Hm. Unternehmen, die die Raute nicht im Herzen tragen, das kann man glaube ich so pauschal sagen, sind ja Private Equity Firmen und auch Multi-Club-Investoren. Um einfach mal ein praktisches Beispiel aus der Fußballbranche auch zu nennen, man nimmt es ja immer wieder gerne, Hertha BSC hat für 375 Millionen, knapp 80%, glaube ich, waren es damals an Lars Windhorst verkauft. Er wiederum muss es dann verscherbeln aufgrund seiner privatwirtschaftlichen Situation für 60 Millionen Euro an den Investor 777. Die wiederum haben nochmal 100 Millionen in Hertha BSC reingepumpt und sich gleichzeitig das Recht gesichert, 95% des Gewinns eben dann auch für sich zu beanspruchen. Also aus Sicht von Hertha BSC hat es gar keinen Sinn, aktuell Gewinn zu erwirtschaften, weil sie es sowieso abgeben müssten. Das sind alles natürlich Horrorszenarien, die sich keiner für den HSV wünscht. Trotzdem seid ihr letztlich ja jetzt auch hier auch in eurer Funktion da, um einmal den Fans auch diese Sorge zu nehmen, dass es dazu eben beim HSV nicht kommt. Wie wird diese rote Linie, dass keine Private Equity, also Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Firmen, dass es diese Firmen eben nicht beim HSV gibt im Rahmen dieser Rechtsformänderung? Wo ist die rote Linie? Wie genau schließt ihr dieses Szenario aus?
Wir haben in der Projektarbeit sehr ausführlich und an mehreren Sitzungen zu diesem Punkt diskutiert und überlegt. Wir haben, weil man das schlecht in Satzungen verankern kann, dass man hier von vornherein gewisse Institutionen oder Unternehmen ausschließt. Wir haben Leitplanken entwickelt, Leitplanken, wo wir unter regionalem Bezug, wir konzentrieren uns auf Hamburg und Norddeutschland, weniger Ausland, aber wir haben Leitplanken aufgestellt, wie wir uns Investoren, die dem HSV Geld geben wollen, vorstellen. Das ist eine Art Regieanweisung für den Vorstand und den Aufsichtsrat auf der Management-AG-Seite. Wenn hier diese rote Linie überschritten würde, würde in einer nächsten Mitgliederversammlung, dafür hat dann der Verein 100% Anteile, eine Mitgliederversammlung die rote Karte ziehen und abwählen. Die Konsequenzen der Abwahl heißt neuer Aufsichtsrat, neuer Vorstand. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese rote Linie überschritten wird. Natürlich hängt das immer von den handelnden Personen ab, die das Unternehmen führen. In der derzeitigen Konstellation würde ich locker unterschreiben, das wird nicht eintreten. Wir werden keine 777, weil wir auch bei den Leitplanken ausschließen, diese Parallelbeteiligungen, dass Mehrfachbeteiligungen von vornherein ausgeschlossen wird. Aber das sind die Spielregeln, die wir aufstellen. Und wenn du gegen Spielregeln verstößt, das weißt du, Stefan, dann gibt's
entweder. Ich verstoße ja nie gegen Spielregeln, deswegen weiß ich das gar nicht.
Aber. Erst die gelbe Karte und beim zweiten Fall die rote Karte und dann ist man vom Spiel weg.
Aber dazu auch nochmal ein Punkt, der jetzt vielleicht nicht nur diese Leitplanken betrifft, aber explizit dann sogar in der Satzung ja verankert sein wird, ist, dass wir eben pro Gesellschaft auf 25% maximal begrenzen, was eben durchaus auch ein Learning aus den Themen ist, oder aus zum Beispiel dem Beispiel mit Hertha, was du ja gerade angesprochen hast. Und das ist tatsächlich in der Satzung verankert. Also das können auch nur die Mitglieder entsprechend dann erneut abstimmen oder verändern. Und das, was Michael eben gerade angesprochen hat, Präsidium, Aufsichtsrat, Vorstand, da müssen einige einfach zustimmen, um eben neue Gesellschaft ans Boot zu holen. Und dafür sind eben auch die Richtlinien dann entsprechend festgelegt.
Und das sind ja diese Check and Balances, die gegenseitige Kontrolle und Aufsicht, Beaufsichtigung, dass eben der eine nicht, wie vielleicht in der Vergangenheit bei einem HSV durchaus gegeben, dass einer eben die gesamte Macht hatte und bestimmt hat, wo es lang geht. Hier haben wir das ausbalanciert, wie wir meinen, mit dem neuen Modell.
Und trotzdem würde ich an der Stelle gerne noch einmal nachhaken. Ich gehe auch mit, dass die aktuell handelnden Personen ja total auch auf eurer Wellenlänge dann auch sich befinden und diesen Weg eben genauso mitgehen, wie ihr ihn jetzt vorhabt. Trotzdem gibt es ja keine Garantie. Es ist ja nun mal jetzt eine Rechtsformänderung, die auch für die Zukunft, also auch für ja idealerweise die nächsten Jahrzehnte ja auch beschlossen wird. In 10 Jahren haben wir möglicherweise eine andere Vorstandsstruktur mit anderen handelnden Personen. Wer garantiert denn, dass die dann handelnden Personen immer noch sagen, nein, wir wollen keine Private Equity Firmen, auch wenn in der Satzung 25% als Obergrenze verankert sind, wir wollen keine Private Equity Firmen hier bei unserem HSV haben.
Die Mitgliederversammlung. Die Mitglieder, alle unsere HSV-Mitglieder haben die Möglichkeit auf der Mitgliederversammlung, das Präsidium abzuwählen oder eben generell zu wählen. Und für die Benennung zu einer Wahl des Präsidiums bedarf es auch der Zustimmung, so steht es in der Satzung des e.V.s, das durch den Beirat. Der Beirat prüft also auch schon vorab, ob die Kandidaten die geeigneten sind. Wenn das Präsidium dann gewählt ist, dann wird der Aufsichtsrat in den entsprechenden Fristen, 4 Jahre wird er gewählt, auch besetzt. Auch hierfür muss der Beirat nach Anforderungsprofilen zustimmen. Wenn also der Fall der Fälle eintritt, den du schilderst, wenn wir alle hier nicht mehr da sein sollten, ist es so viel Kontrollmechanismen, so viel verankert in den Satzungen, dass das natürlich vorkommen kann, aber dann nur einmal. Und dann wird die Mitgliederversammlung zusammentreten und bei einer außerordentlichen oder bei der normalen Mitgliederversammlung entsprechend handeln.
Vielleicht kann man noch einmal ganz konkret das sagen, gibt es irgendwie einen Maßnahmen oder einen Katalog, anhand derer so eine Gruppe von guten Investoren oder Geldgebern und vermeintlich schlechten Geldgebern definiert wird? Wie wird das getrennt? Habt ihr da irgendwie, ja, weiß nicht, eine schwarze Liste von Firmen, die auf gar keinen Fall gehen?
Schwarze Liste, also es geht jetzt nicht um konkrete Namen, sondern das ist ja auch in der Präsentation ersichtlich. Wir haben im Prinzip Typen festgelegt, mit denen, wo wir sagen, die ja, die nein, und dann nochmal entsprechende, gerade auf das Thema strategische Partner bezogen, entsprechende Dinge, die da auch zusammenpassen sollten. Und das ist eben dieser Kriterienkatalog, der in der Geschäftsordnung des Vorstands verankert wird. Und nachdem sich dann eben die Gremien entsprechend richten. Generell ist das natürlich immer etwas, was in einer wirtschaftlich guten Situation, in der wir uns ja aktuell auch befinden, sehr gut umsetzbar ist. Und das ist eben auch das, was dann für die Zukunft durchaus auch mit der Möglichkeit eben zukünftig nicht über Fremdkapital sich in Abhängigkeiten zu begeben, sondern Eigenkapital für Entschuldung, für Investitionen nutzen zu können, dann auch in die wirtschaftliche Nachhaltigkeit geführt werden kann. Und was aber auch noch ein Punkt ist, ist ja das, was wir immer ansprechen, diese sehr klare Trennung von Operative und eben dem Kapital, den Gesellschaftern, ist eben auch sehr stark in allen Satzungen verankert. Also es gibt in der KGaA keinen Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte. Das ist durchaus auch in anderen Konstrukten von Bundesligisten anders. Und da haben wir auch sehr drauf geachtet, dass das halt wirklich in der Fußballmanagement AG stattfindet und dort entsprechend umgesetzt wird.
Und ergänzend, weil wir das Beispiel von dir genannt bekommen haben mit Hertha BSC, wir haben in der Projektarbeit mit Bundesligisten gesprochen, Interviewrunden stundenlang geführt und dieser Verein war auch mit dabei, sodass wir durchaus an den Fehlern lernen konnten, dass wir die vermeiden.
Ja, interessanter Punkt auf jeden Fall. Dann nehme ich mal an, habt ihr euch auch nicht nur mit der KGA von Hertha BSC, sondern auch der von Borussia Dortmund beschäftigt?
Jawohl.
Kannst du da vielleicht auch einen Vergleich ziehen, inwiefern ihr euch da auch vom Dortmunder Modell Vorteile abgeguckt habt und vielleicht auch, warum ihr nicht das Dortmunder Modell für den HSV übernommen habt?
Ja, wir haben auch mit Dortmund gesprochen. Dortmund hat in der Rechtsform der GmbH und Co. KG auf Aktien den Weg auch der Publizität, dass sie ihre Aktien am freien Markt handeln. Das war ein erster Punkt, den wir zumindest überhaupt nicht diskutiert haben. Das ist für uns ist nicht in Frage gekommen. Der zweite Punkt auch von dem Modell, wenn wir, das haben wir auch in der Informationsveranstaltungen gesagt, warum wir eine AG als Hauptgesellschafter, persönlich haftenden Gesellschafter nehmen und keine GmbH, weil eine GmbH mit einer Geschäftsführung weisungsgebunden und jederzeit abberufen werden kann. Und in der Zeit, die ich für den HSV tätig bin, hatten wir mehr Präsidiumsmitglieder als Vorstände. Also insofern ist die Variante auf der EV-Seite eigentlich die wechselhaftere. Und da muss auch eine gewisse Solidität herein. Beim Dortmunder Modell, die ja mit ihrem auf der KGAA-Seite bis auf 5% heruntergegangen sind, 95% sind dort im Fremdbesitz, den Weg wollten wir nicht gehen, weil das ist für uns auch derzeit nicht der entscheidende Punkt. das, was Anne schon gesagt hat, und kann ich insofern auch aus der Sicht des Aufsichtsrates sagen, die wirtschaftliche Entwicklung in den beiden vergangenen Jahren war äußerst positiv. Die AG steht derzeit so gut da wie seit ihrer Ausgliederung nicht. Auch im laufenden Geschäftsjahr wird sich nichts daran ändern.
Wird wieder ein Plus erwirtschaftet? 7,8 Millionen Euro waren es ja im vergangenen Geschäftsjahr.
Ich würde mich freuen, wenn wir ein Defizit erwirtschaften, weil dann würden wir aufsteigen.
Ja, vielleicht eine Nachfrage noch. Du hattest gerade gesagt, die 95%, die Borussia Dortmund hat, die sind derzeit keine Option für euch, zukünftig aber schon. Oder ist das denkbar oder ist das erstmal auszuschließen?
So wie du auch gefragt hast, Max, wie das in der Zukunft ist mit wechselnden Persönlichkeiten. Ich kann die Zukunft nicht voraussagen, ob wir in 20, in 30 Jahren was anderes haben. Aber aktuell mit den handelnden Personen und auch in der gesamten Gemengelage absolut nein. Wir, auch der Schritt, der zweite Abstimmungsschritt der 50%, mit der Rechtsformänderung wandeln wir die Wandelschuldverschreibung von der Kühne Holding in Eigenkapital. Damit erstmal ein weiterer Schritt zur kompletten Entschuldung des, der HSV Profifußball betreibenden Gesellschaft. Dann kommen wir also schon von unseren 3/4 bisherigen Anteil herunter. Darüber hinaus hat der Vorstand vor, auch mit den bisherigen Fremdkapitalgebern zu sprechen, um das in Eigenkapital zu wandeln. Eigenkapital muss nicht zurückgezahlt werden. Eine Renditeerwartung war bislang kein Thema für die gewesen. Und insofern ist das der erste Schritt. Und, das kommt vielleicht auch noch in dem Gespräch, wenn wir hier zusammensitzen, wollen wir ja auch eine Möglichkeit schaffen, dass sich Fans, Mitglieder unmittelbar auch beteiligen können, wenn sie Interesse am Profifußball haben, den sogenannten Supporters Trust.
Ganz kurz einmal, also in der Arbeitsgruppe haben wir tatsächlich sehr klar gesagt, 50% ist das, worauf wir jetzt sozusagen runtergehen würden, auch natürlich erstmal für die Zukunft gedacht. Da geht es ja nicht darum, dass jetzt gleich irgendwie ganz viel auch davon veräußert werden würde. Und das hat einfach den Hintergrund ganz klar einer nachhaltigen Veräußerung von weiteren Anteilen. Und dieser ganze Austausch, den wir ja führen, der hat ja dann jetzt am Ende final dazu geführt, dass wir es auch trotzdem auch in dieser Basis auf zwei Abstimmungsschritten machen, so dass wir dann erstmal Rechtsformänderung und die Möglichkeit der Wandelschuld abstimmen und dann natürlich aber das Gesamtmodell der Arbeitsgruppe hat das ja vorgesehen, dass wir dort eben auch die Möglichkeit weiterer Eigenkapitalbeschaffung schaffen und dann eben auf diese 50% mit dem zweiten Abstimmungsschritt gehen würden.
Ich fasse es einmal nochmal kurz zusammen, bevor wir auf die Möglichkeit der weiteren Kapitalbeschaffung zu sprechen kommen. Es ist also so, wenn die Mitglieder jetzt für die Rechtsformänderung stimmen sollten, dann werden automatisch die 30 Millionen des Darlehens von Klaus-Michael Kühne in Anteile umgewandelt, auf der dann natürlich zur erfolgenden Hauptversammlung, um das nochmal formal juristisch zu beschließen in diesem Jahr. Aber die 30 Millionen werden in Anteile umgewandelt, in knapp 8% weitere Anteile. Er wird dann Pi mal Daumen bei 21,4% liegen. Die Anteile des HSV e.V. werden auf knapp unter 70% sinken. Ihr könntet dann noch in dem Modell, dass insgesamt 50% der Anteile veräußert werden sollen, könntet ihr noch knapp 18% veräußern, wobei auch davon natürlich noch was abgehen könnte, da es ja auch das 20 Millionen schwere Darlehen für die Stadionfinanzierung gab mit der einseitigen Option der 4 Darlehensgeber um Klaus-Michael Kühne und Ex-Aufsichtsrat Felix Göthardt, die eben per einseitiger Option auch ihre Millionen in Anteile umwandeln könnten. Und aber auch das Modell Supporters Trust, das ihr gerade angesprochen habt, bei dem ihr ja noch nicht wisst, in welchem Ausmaß Fans dann auch investieren werden. Darauf werden wir später auch noch zu sprechen kommen. So, aber erstmal müssen wir davon ausgehen, dass sich erstmal ausschließlich die 30 Millionen von Klaus-Michael Kühne umwandeln werden. Dann wären noch 18% der Anteile zu veräußern. Das ist ja erstmal der Status.
Also vielleicht Michael zu den Zahlen. Das ist sehr komplex. Das kann Michael besser erläutern als ich. Aber ne, da spielt auch immer eine Verwässerung, sobald du halt Anteile entsprechend aufnimmst, eine Rolle. Also so ganz konkret diese Zahlen zu nennen, ist gar nicht so einfach. Aber Michael, du kannst das, glaube ich, besser beurteilen.
Also worauf ich letztlich nur hinaus wollte, ist, welche Anteilseigner erwartet ihr beim HSV, die noch dazukommen? Dann kannst du ja auch gerne das mit den konkreten Zahlen vermischen, aber wir haben jetzt ja auch viel über Unternehmen gesprochen, die nicht in Frage kommen, wollen jetzt natürlich auch gerne über Unternehmen sprechen, mit denen ja auch schon Gespräche stattfinden. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wer denn dann noch in Frage kommt für den HSV?
Also mit wem der Vorstand weitere Gespräche führt, um bei Kapitalerhöhungen Anteile zu haben, die an neue Kapitalgeber geht, bin ich nicht informiert. Ich glaube, Erik hatte auf der einen Informationsveranstaltung Ende Januar durchaus auf die Gesellschaft, auf die Kapitalgeber reflektiert, die bei der Stadionfinanzierung, die 20 Millionen mit dabei waren. Und man kann es auch relativ einfach rechnen. Die rund 68%, auf die wir e.V. zurückfallen würden, 18% hast du genannt, zu Recht, wären dann frei. Wenn ich jetzt in etwa anteilig die 20 Millionen wieder im Verhältnis der 30 dann sehe, dann hast du ungefähr ausgerechnet, wie viel es noch weiter heruntergehen würde, der Anteil des HSV, dann liegt der vielleicht bei 60%. Die Unbekannte, und das ist ja der nächste Schritt, wie viel Fans sind bereit, ihr Geld zu geben? Ich habe mitbekommen, dass Max als Erster zeichnen wird mit seinem Gehalt.
Kriegt auch mehr als ich, daran liegt es wahrscheinlich.
Ja, aber wir wollen ja auch ein Modell schaffen, wo auch kleine Beträge, deswegen das Modell, ob in welcher Rechtsform das kommt, die Idee war ja zu schauen, wie bei Glasgow Rangers, ist offen. Aber noch einmal, wir haben nicht die konkrete Absicht, sofort, unmittelbar nach Entscheidung der Mitglieder durch Kapital Heraufsetzungen Geld einzusammeln, weil wir es derzeit aktuell nicht brauchen. Ich kann so viel sagen, wir haben die 30 Millionen von Herrn Kühne nach wie vor nicht ausgegeben.
Liegen auf dem Festgeldkonto, bringen sogar mehr Zinsen, als man Zinsen zahlen muss an Herrn Kühne.
Das hast du gesagt.
Ich möchte trotzdem noch einmal nachhaken, auch wenn ihr jetzt keine konkreten Namen nennt von Unternehmen oder Geldgebern. Könnte man sich denn einen Wunschkandidaten zeichnen oder malen? Ein Hamburger Unternehmen mit Hamburger Geschichte vielleicht? Wie sieht sowas aus?
Ja, der liegt da nahe. Also wir haben es aktuell in Bremen. Und ich sage nicht jetzt die unbeliebte Stadt, nein. Werder Bremen hat das ja auch eindrucksvoll gezeigt. Da hat sich eine Initiative von Bremer Unternehmern gefunden, die auch entsprechend durch Zeichnungsaktien eingestiegen sind. So ein Modell ist durchaus denkbar und gab es Überlegungen auch schon in den vergangenen Jahren. Es gibt reiche, vermögende Hamburger Unternehmen oder auch Unternehmen, die mit dem HSV etwas Positives verbinden können, und die gilt es zu motivieren, einzusteigen.
Also ich kann da auch immer nur wieder auf sozusagen diese Folie verweisen, die ihr ja auch in den Unterlagen da angesprochen oder beziehungsweise die Unterlagen, die ihr angesprochen hattet, dort ist sie drin, wo man wirklich auch nochmal sieht, dass gerade dieser regionale Bezug sehr, sehr wichtig in den Kriterien und Leitplanken ist und das natürlich etwas ist, wo man einfach im Miteinander dann auch für Hamburg, für den HSV agieren kann.
Es gibt ja auch andere Vereine in der Bundesliga, die ja auch zum Beispiel an ihren Standorten auf mehr DAX-Konzerne zurückgreifen können und dann auch entsprechend diese dann auch für Investorenmodelle gewinnen können. Wäre dann vielleicht Beiersdorfer auch ein netter Kandidat, um beim HSV dann noch einzusteigen?
Zumindest die Farbe Blau haben sie auch. Insofern ja, alle Unternehmen, die hier in ihren Sitz in Hamburg oder im Großraum Hamburg oder Schleswig-Holstein haben, kommen da sicher dafür in Frage, ja. Und das ist ein Akquisitionsprozess, den der Vorstand führen muss.
Ja, okay. Aber ihr wisst nicht, ob da konkret schon Gespräche laufen oder
wollt ihr das nicht sagen? Nein, so viel kann ich sagen. Derzeit besteht ja gar keine Not. Egal, ob jetzt Aufstieg oder Nichtaufstieg, es besteht aktuell keine Not, Kapital einzusammeln. Und nur Kapital einzusammeln, das man dann vielleicht auf Festgeldkonto bei der Bank bringt, ist auch nicht der Wirtschaftszweck. Es stehen Investitionen an, Investitionen ja nicht nur in Beine, sondern eben auch im Stadion oder wenn ich jetzt an unsere Frauen denke, wenn die aufsteigen, ich glaube, ist auch eine Bedingung, ein Nachwuchsleistungszentrum auf der Frauenseite. Also es gibt Investitionen Und mit unserem Produkt der Frauen ist ja etwas Neues entstanden, was ja durchaus en vogue ist, wenn wir in die Nachhaltigkeit gehen. Nicht nur Equal Pay im Männerbereich, sondern auch durch Frauen sportlichen zu fördern.
Also, ja.
Und insofern keine konkreten Namen, ist auch derzeit nicht auf der Tagesordnung.
Und diese weitere Freigabe der Anteile in diesem zweiten Schritt, die ist ja vor allen Dingen dafür da, um diese Möglichkeit zu schaffen und im Prinzip im Rahmen dieser Möglichkeiten die Leitplanken, die wir festgelegt haben, zu einem geeigneten Zeitpunkt auch entsprechend nutzen zu können. Also wenn es jetzt eben auch jetzt gar nicht konkrete Sachen gibt, aber wenn die Möglichkeiten geschaffen sind, dann kann man in einer Situation, in der man gar nicht die wirtschaftliche Not hat, halt viel eher dann auch entsprechend sich Zeit lassen, die passenden Gesellschafter auch auf Grundlage der Leitplanken zu finden.
Ja, wir haben Klaus-Michael Kühne gerade schon angesprochen, dass sich seine Anteile im Zuge einer Rechtsformänderung erhöhen würden. Er wird jetzt in den vergangenen Jahren, um das mal vorsichtig auszudrücken, nicht geliebt von den HSV-Ultras und der aktiven Fanszene. Wie viele Nachfragen oder Erklärungsversuche oder wie viele Fragen kamen da aus der Fanszene, auch konkret an euch, wie seine Rolle und seine verstärkte Rolle zu beobachten oder auch zu bewerten ist?
Ich fange jetzt erstmal an. Wir hatten in der Arbeitsgruppe auch Vertreter der Kühne Holding, da war ein Jurist dabei. Wir haben seinen Vertreter,
Markus Frömming
aus dem Aufsichtsrat auch mit dabei gehabt. Die Zusammenarbeit mit beiden hochprofessionell, wirklich zielführend. Aber der Vollständigkeit halber durchaus auch mit unterschiedlichen Ansichten, was es am Ende anging. Ich glaube, da mache ich keinen Hehl daraus, dass die Grenze 50 von Seiten der Kühne Holding und auch Investoren vielleicht niedriger hätte ausfallen können. Das ist, finde ich, ein Kompromiss, den wir alle erarbeitet haben. Ich bin seit 2017 im Verein. Ich habe also nicht die Punkte miterlebt, wo Herr Kühne durchaus nachvollziehbar, was die Fanszene sagt, Einfluss genommen hat oder versucht hat, Einfluss zu nehmen. Das finde ich schlecht. Ich kann heute sagen, dass der operativ tätige Vorstand, der aktuelle, sich nicht davon leiten lässt, seine Politik alleine betreibt, ohne Einflussnahme von Herrn Kühne. Das ist auf Augenhöhe erfolgt in den Jahren, die ich jetzt mit ihm zusammenarbeite, auf der Gesellschafterseite als Vertreter des EVs und er auf der Kühne Holding Seite, war das immer von seiner Seite emotional geprägt. Er ist nun mal durch und durch ein HSV-Fan und man muss sagen, bei aller Kritik, die an ihm zu Recht erfolgt ist, er hat durchaus auch durch seine Millionen dem HSV über schwierige Zeiten hinweggeholfen. Jetzt ist der Einfluss absolut überschaubar und ich glaube auch, dass er sich da etwas zurückgenommen hat. Wir haben die Spielregeln aufgestellt. Wenn er jetzt auch, bevor wir anfangen zu rechnen, wenn er auch noch seinen Teil an der Fremdfinanzierung der Stadionmodernisierung umwandeln würde, ist er immer noch unter der Grenze, die wir pro Einzelinvestor festgelegt haben. Und das ist, glaube ich, der richtige Schritt. Und ansonsten mit jedem Gesellschafter auf Augenhöhe zu sprechen. Ich kann die Kritik aber der Vergangenheit durchaus nachvollziehen.
Ich habe trotzdem nebenbei im Kopf gerechnet, muss ich zugeben. Anne, du warst 2014 auch schon beim HSV dabei, als die Profifußballabteilung ausgegliedert wurde. Wir wollen über das Beispiel von Klaus-Michael Kühne ein bisschen die Kurve zur damaligen Ausgliederung ziehen und auch eben das heutige Modell vielleicht auch vergleichen und eben auch die Unterschiede klar benennen. Jetzt ist es ja so, dass gerade durch diese im Endeffekt gescheiterte Ausgliederung von 2014 Herr Kühne auch in Fankreisen kritisch gesehen wird, beziehungsweise einfach von vielen Fans pauschal Investoren kritisch gesehen werden, weil eben das damalige Modell falsche Versprechungen gewährt hatte. Es hieß damals, die Investoren stehen Schlange. Am Ende war es letztlich nur Klaus-Michael Kühne, der Anteile gezeichnet hat. Du warst damals ja auch schon beim HSV. Ich hatte es jetzt gerade eingangs der etwas längeren Fragestellung schon gesagt. Warst du damals für das Modell? Und warum läuft es diesmal anders?
Also ich möchte in dem Zusammenhang sagen, dass ich auch damals schon Mitarbeiterin war und auch gar nicht so sehr involviert war. Ich war im Amateursport tätig und habe tatsächlich diese Mitgliederversammlung auch aus der Neutralität natürlich auch der Mitarbeitenden heraus, ich sag mal, organisatorisch dann irgendwie am Einlass und so weiter unterstützt. Daher mit dem, was du vorhin halt eben gerade angesprochen hast, ne, dass an sich sind es auch zwei sehr unterschiedliche Prozesse, die da jetzt, also die Ausgliederung war natürlich ein sehr, sehr krasser Schritt weg von dem e.V., also dem reinen e.V. In eine kapitalgeführte Gesellschaft. Und jetzt machen wir eine Rechtsformänderung, die vielleicht auch damals dem HSV schon gut getan hätte, wenn man gesagt hat, okay, wir gliedern jetzt aus, das ist jetzt notwendig. Da gab es aber ja, glaube ich, verschiedenste Strömungen, da war ich in keinster Weise irgendwie involviert, sodass ich das beurteilen kann. Aber du hast es vorhin ja schon selber angesprochen, weil du dieses Zitat oder die Meinung von dem einen Fan, den du wiedergegeben hast, dass eben, glaube ich, damals einfach sehr, sehr viel mobilisiert wurde, Polemik gemacht wurde, wenig inhaltlich kommuniziert wurde. Und das wiederum habe ich dann sozusagen in meiner weiteren Laufbahn beim HSV als Mitarbeitende oder als Mitarbeiterin gespürt, auch an der einen oder anderen Stelle in der Struktur Sachen auch nicht so gut beachtet worden, dass sie halt dann jetzt in der Umsetzung oder in der Struktur des HSV dann gut waren für den HSV. Ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren auf einem sehr guten Weg wieder, dass halt auch dieses Gegeneinander, aber ne, dieses Auseinandertriften dann vielleicht auch von e.V. und AG sich da wieder gestärkt hat. Aber es gibt eben nach wie vor viele Punkte, die in der Struktur an bestimmten Sachen damals auch hätten nochmal detaillierter, mit mehr Ruhe, mehr Zeit, vielleicht auch mit dem Anhören des einen oder anderen mit entsprechender Expertise hätten umgesetzt werden können. Aber wie gesagt, ich war damals nicht dabei. Wir haben uns jetzt sehr viel Zeit genommen für ja dann eine Rechtsformänderung dieser Struktur, also keine Ausgliederung an sich, und haben versucht, eben genau all diese kleinen Details, diese kleinen Punkte, diese Perspektiven aus verschiedenen Seiten halt auch zu berücksichtigen und dann eben jetzt eine Struktur zu schaffen, die das halt, das Kapitalthema halt nachhaltig für den HSV abbildet.
Michael, du hast dich gerade gemeldet, willst auch noch was dazu sagen? Vielleicht kannst du auch gleich im Rahmen deiner Antwort noch einmal sagen, ob du damals auch schon gedacht hättest, dass diese Ausgliederung der richtige Schritt für den HSV ist.
Die Ausgliederung an sich war der richtige Schritt, denn man muss vielleicht zwei Sachen etwas ausholen. Die Profi-Fußballabteilung ist Teil, das ist jetzt wieder Vereinsrecht und das sollte auch jeder, der jetzt hier zuhört, auch gleich wieder vergessen, im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb geführt werden. Dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss positiv sein. Wenn er dauerhaft negativ ist, verliert der Verein die Gemeinnützigkeit. Die Gemeinnützigkeit ist das größte Asset im e.V., dass er eben als gemeinnütziger Sportverein antritt. Deswegen war die Ausgliederung konsequent, richtig. Man hat zwei Modelle entwickelt. Man hat sich natürlich orientiert an einer GmbH und Co. KG auf Aktien. Da hat man Dortmund gewählt und andere Alternative war Bayern. Bayern hat mit 25% Beteiligung die drei A's, Adidas, Audi und Allianz. Und so etwas haben sich die Herrschaften 2014 auch erhofft, nämlich blühende Landschaften, wie es so schön immer dann heißt, dass dann Investoren kommen und ähnlich ihr Geld gerne hergeben. Das war eine völlig falsche Annahme. Und das, was Anne auch sagt, ist es schwer für mich, der ich bei der Ausgliederung da nicht dabei war. Ich bin 2017 zum Verein gekommen und habe da aber noch die Auswirkungen gespürt. Und es sind einige Dinge, die man im Nachhinein, auch wenn ich nicht dabei war, aber trotzdem hinterfragen müsste. Das, was durchaus bekannt ist, dass die Markenrechte bei der AG liegen, wo ich sage, eigentlich haben die Markenrechte beim Mutterverein zu liegen. Das war damals eine Entscheidung, die wurden mit übertragen, vielleicht auch, um die Kapitalausstattung sicherzustellen. Das sind Fehler, die man aber auch nicht mehr zurückdrehen kann. Deswegen, Ausgliederung war richtig, aber man hat viele handwerkliche Fehler begangen. Und die kann man im Nachhinein nicht mehr heilen. Das, was wir jetzt heilen können, ist durchaus das Mitgliederinteresse zu stärken und Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung zu besorgen. Ob dann die Kapitalgeber kommen, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die Vereine, die in Rechtsform eines Vereins noch in der Bundesliga tätig sind, und es gibt ja auch durchaus auch den Stadtteil, der vertreten ist, die werden in ihre Probleme kommen. Die brauchen auch Konstruktionen, um dieses Vehikel Profifußball entsprechend zu handeln. Hinter allem stehen natürlich immer auch Steuerthemen. Und das war für mich die ersten Jahre im Verein die Auswirkungen der nicht sauberen Trennung zwischen den beiden Gesellschaften. Das haben wir aber geschafft mit viel Schweiß, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Ihr habt eben schon gesagt, dass momentan die Not nicht so groß ist. Finanziell und wirtschaftlich läuft es ganz gut, kann man sagen. Ist es aber nicht immer besser, aus einer Position der Stärke heraus zu handeln, als aus einer Position der Schwäche?
Absolut. Genau das ist der Punkt. Natürlich habe ich auch den Anspruch, weil ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Vorschlag dieser Aufspaltung richtig ist und wir die Leute, die Mitglieder auch entsprechend überzeugen wollen, dass dieser Schritt richtig ist. Aber es ist genauso wichtig, den Mitgliedern zu sagen, es ist nicht notwendig, es ist kein Zwang, dass wir das unbedingt machen müssen, weil sonst gehen die Lichter im Volksparkstadion aus. Das ist absolut nicht der Fall. Wir schaffen jetzt die Voraussetzungen für den Fall der Fälle, den wir alle nicht erwarten. Und wie du gerade sagst, Max, immer dann die Maßnahmen ergreifen, wenn es einem gut geht.
Ja, ich habe es ja vorhin auch schon dargestellt, ne? Wenn wir eben diese Leitplanken, also so können wir die Leitplanken halt sehr gut umsetzen, beziehungsweise der Vorstand dann auch bei der entsprechenden Suche nach Gesellschaftern oder überhaupt, wenn sich diese Möglichkeit halt bietet. Und natürlich hat man dadurch auch Möglichkeiten im Hinblick auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit auch Maßnahmen zu ergreifen.
Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gerechnet oder auch nicht, oder Stefan hat gerechnet, wie viele Anteile denn noch verfügbar wären. Könntet ihr den Fans denn eine ungefähre Richtung geben, wie viel Geld sich der Verein erhofft durch diese Rechtsformänderung?
Erhoffen ist das falsche Wort. Wir erhoffen ja nichts. Wir schaffen Voraussetzungen. Wenn man den Emissionspreis, den wir seinerzeit bei der Ausgliederung zugrunde gelegt haben und der bei allen Kapitalerhöhungen, die wir bislang schon in der Rechtsform der AG durchgeführt haben, zugrunde liegt, der hat sich nicht geändert, dann kann man einen dreistelligen Millionenbetrag noch zusätzlich hereinholen. Unter der Voraussetzung, dass wir mit den Leitplanken Kapitalgeber finden, die diesen unseren HSV-Weg mit begleiten wollen. Das ist dann der Betrag, den ich genannt habe, dreistellig. Mhm. Ob das 100 Millionen sind, 90 oder 110, das wäre das Maximale. Aber nochmal, was mache ich da mit den 100 Millionen? Gehe ich nicht zur Bank und lege das an? Wir haben Investitionen dann zu tätigen. Und wenn wir die Investition aber noch nicht auf dem Schirm haben, dann brauche ich das Geld auch nicht holen.
Es gibt ja auch noch ein, zwei Investitionen für das Stadion, auch nach der EM, zum Beispiel auch ein digitalisierendes Kassensystem oder auch neue Auflademöglichkeiten für E-Autos und solche Geschichten.
Also da gibt es auch noch ein, zwei Projekte. Wenn ich an gestern erinnere, ich weiß nicht, ob du am Stadion warst, da hat es ja nicht funktioniert.
Auf dem Platz hat es funktioniert, oder was meinst du?
Nein, die Einlasskontrolle. Denn da waren ja riesige Schlangen, das hat ja wohl nicht funktioniert, die automatische Ticketkontrolle.
Da muss ich zugeben, das kriegen wir immer gar nicht so mit.
Ja, weil ihr freien Eintritt habt.
Genau, funktioniert ja alles, wie hoffentlich ja bei euch auch, wenn ihr ins Stadion geht. Aber gut zu wissen, das heißt, da gibt es noch Nachholbedarf.
Ich stelle mich auch anständig, wie sich das gehört, an und poche nicht auf meine Rechte.
Jetzt hast du gerade von einer möglichen dreistelligen Summe gesprochen, um die es am Ende gehen könnte. Dazu würden dann ja auch die einseitige Option der Stadionfinanzierungsgeldgeber zählen, also um Klaus-Michael Kühne, Felix Göthardt und Co., die 20 Millionen für die Stadionsanierung gegeben haben. Gehst du denn davon aus, dass sie diese Option ziehen, oder denkst du, dass der HSV das Geld zurückzahlen muss?
Ich bin nicht in den Gesprächen. Ich weiß nur die Meinung von Erik Hoover, dass er diese Gespräche begonnen hat. Und er ist zuversichtlich, aber ich bin nicht in die Gespräche involviert, weil ich als Aufsichtsrat eine beratende, eine überwachende Funktion habe, aber nicht operativ eingebunden bin. Aber ich bin schon zuversichtlich, denn bei einem Gesellschafter weiß ich, nicht Gesellschafter, Kapitalgeber, weiß ich, dass er sehr, sehr affin ist und sich das durchaus vorstellen könnte. Und den Punkt aufgenommen, natürlich war vielleicht der Gotthard auch nicht erfreut, dass er bei euch in der Zeitung zu lesen war. Ich glaube, da sind auch Kapitalgeber dabei, die gerne anonym bleiben wollen. Den bieten wir natürlich auch durch so eine Möglichkeit, eine Supporters Trust, die Möglichkeit, anonym dort Geld zu investieren, Geld zu geben, ohne dass er dann in namentlichen Erscheinung tritt. Ja. Und da gibt es durchaus
also. Vielleicht nochmal einmal auf den Punkt, ne? Wir reden ja jetzt sehr viel über diese Kapitalthematiken. Michael ist da als Aufsichtsratsvorsitzender natürlich auch involviert insofern, dass er da im Aufsichtsrat mit Berührung hat, aber grundsätzlich ist es natürlich der Vorstand, der das dann jetzt, aber auch in der Zukunft in der Hand hat. Und dazu werden wir sowohl morgen als auch auf der außerordentlichen MV, also Erik Huber wird da auch nochmal Sachen ausführen und waren ja auch schon in der Vergangenheit bei der Infoveranstaltung dann entsprechend. Das nochmal so als ergänzende Info, weil wir ja doch beide zumindest in großen Teilen aus der in EV-Funktion und EV-Perspektive hier sitzen. Aber da sicherlich auch nochmal für die Mitglieder, dass dann auf der Mitgliederversammlung dort auch nochmal entsprechend Darstellungen stattfinden.
Klar, sind natürlich trotzdem am Ende halt Themen, die natürlich auch dem Fan einfach absolut interessieren und einfach sehr nah an der Thematik auch dran sind, praktische Beispiele, die es dann zu veranschaulichen gilt.
Vielleicht im Zuge dieser ganzen Rechtsformdiskussion. Wir haben gehört, dass Ex-Präsident Jürgen Huncke auch einen Antrag gegen die Rechtsformänderung eingereicht hat, dieser aber nicht angenommen worden sein soll. Könnt ihr dazu was sagen? Könnt ihr das bestätigen? Und warum wurde dieser Antrag nicht angenommen?
Also nachdem er selber um strenge Vertraulichkeit gebeten hat, werde ich jetzt hier dazu keine Stellung nehmen. Aber ich kann so viel sagen und mich insbesondere eingeschlossen. Ich bin in einem engen, vertrauensvollen Austausch mit ihm. Und ich kenne seine Vorstellungen und mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Er hat um diese Vertraulichkeit auch gebeten. Und dann sollte man mitgliedsinterner auch als solche behandeln.
Und auf jeden Fall hat er natürlich die Möglichkeit, wie alle anderen Mitglieder auch auf der Mitgliederversammlung dann auch selbst nochmal entsprechend seine Gedanken auch dann zu äußern.
Ja, die Ansicht respektieren wir natürlich auch und wollen dann auch das Thema damit vorerst ad acta legen, zumindest in diesem Podcast. Anne, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass die Investoren eben keinen direkten Einfluss auf das operative Geschäft haben werden, alleine weil die Kapitalstruktur eben ausgegliedert wird im Vergleich zur HSV Fußballmanagement AG. Wer garantiert denn, dass es zum Beispiel auch keinen indirekten Machteinfluss der neuen Investoren gibt? Denn wir kennen es ja, die Beispiele aus der Vergangenheit, dann wird eben doch mal eine Mail in den Vorstand geschrieben und gleichzeitig die Öffentlichkeit ins CC gesetzt oder es wird generell ein großes Interview gegeben und damit auch ein Stück weit für Unruhe im Umfeld des HSV gesorgt. Es gibt ja auch immer die öffentliche Wahrnehmung und nicht nur die Satzung, die alles festschreibt. Also wer garantiert, dass es nicht auch einen indirekten Machteinfluss der neuen Investoren gibt?
Gut, auch da natürlich in meiner Funktion beim EV gar nicht so leicht dann auch auf diese Frage so unmittelbar zu antworten. Aber ich denke, was natürlich ganz wichtig ist, ist eine wirtschaftliche Konsolidität, also dass man da auf wirtschaftlich gesunden Beinen steht, um sich da auch gar nicht in bestimmte Abhängigkeiten zu bringen. Das Vertrauen natürlich, was man auch zu den Gesellschaftern aufbaut, um dann auch Vertrauen in die entsprechenden Führungsgremien durch die Gesellschafter zu haben. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir da auch im Aufsichtsrat der KGA in das Modell eingearbeitet haben, dort einen entsprechenden Kommunikationsprozess, ein Miteinander dann umzusetzen. Das ist so ein bisschen auch aus der Idee der Arbeitsgruppe entstanden, weil wir ja gemerkt haben, wie wir in der Arbeitsgruppe die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen konnten und da auch sehr intern gearbeitet haben. Also ich glaube, da ist wenig bis gar nichts irgendwie dann in diesen 2 Jahren auch offensichtlich geworden nach draußen. Und das war auch so für uns so ein bisschen der Impuls, diesen KGA-Aufsichtsrat in dieser Diversität auch besetzen zu wollen zukünftig und dort eben Kommunikationsprozesse und Austausch dann entsprechend umzusetzen. Und ich denke, das ist dann eben auch der Schlüssel im Miteinander, dort intern sich auszutauschen und solche Sachen dann eben auch gemeinsam einfach intern zu lösen.
Aber nochmal die Nachfrage, Michael, ganz verhindern kann man es nicht. Also man kann es zumindest nicht garantieren, oder?
Ja, aber ich würde es anders aufziehen. Es liegt doch an uns, den handelnden Personen, insbesondere primär der Vorstand, gar nicht in diese Situation zu kommen, nämlich einen ordentlichen Job zu erledigen. Das heißt, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich die Voraussetzungen zu schaffen, dass es gar nicht zu Missstimmungen auf der Kapitalseite kommt. Und wenn jemand aber sein Kapital gibt, glaube ich, ist es durchaus sein Recht. Über die Form, über die Art und Weise, wie man seine Kritik vorbringt, kann man trefflich streiten. Sowas sollte dann auch im stillen Kämmerlein mit den Leuten ausgetragen werden. Aber das Recht möchte ich denen gar nicht absprechen. Denn wenn sie Kritik äußern, dann gibt es dafür einen Grund. Und dann muss man dem Grund nachgehen, ob das im Verein liegt, ob das in der Darstellung nach außen seitens Vorstand liegt oder wie auch immer, dann ist das der Punkt. Ich glaube, ausschließen kann man sowas nicht. Dafür, Gott sei Dank, sind wir ein emotionales Unternehmen. Wir leben davon, dass wir Emotionen produzieren. Und das ist das Entscheidende. Und da muss ich auch zugestehen, dass ein Investor, wenn er mal nicht glücklich ist, durchaus sich äußert. Aber Einflussnahme, das ist ganz klar geregelt. Der Vorstand führt die Geschäfte und Punkt.
Okay, ist die Frage, wie man Einflussnahme definiert am Ende, aber
ja, ich kann nicht verhindern, dass E-Mails geschrieben werden. Ja. Ich kann auch nicht verhindern, dass E-Mails in die Öffentlichkeit gelangen. Aber ich kann versuchen, miteinander zu reden, um zu klären, wo die Befindlichkeiten liegen. Das ist das Thema.
Am Ende zeichnet es natürlich auch ein Traditionsverein aus, dass es eben viele Interessenten gibt, viele Leute, die mitreden wollen. Und das macht auch am Ende ja auch das Interesse aus.
Das ist das Salz in der Suppe.
Genau, und deswegen gibt es auch bei uns einmal wöchentlich einen einstündigen Podcast, den wir heute wahrscheinlich sogar etwas überziehen werden. Anne, du hast gerade die Aufsichtsratsstruktur angesprochen. Jetzt ist es so, dass es in Zukunft zwei Aufsichtsräte geben wird. Einmal den bestehenden Aufsichtsrat, der das operative Geschäft kontrolliert, so wie wir es bisher kennen, sprich den Vorstand. Und einmal wird es, das hast du gerade angesprochen, den Aufsichtsrat für die Kapitalstruktur, also für die neuen Investoren oder Gesellschafter geben, der eine Art informierende Funktion haben wird, eben auch die Gesellschafter mitzunehmen. Jetzt habt ihr beschlossen, und ihr werdet es auch in der Satzung verankern, dass jeder Gesellschafter ab 7,5% der Anteile einen Aufsichtsrat stellen kann. Bei den kleinen Aktionären macht ihr aber eine Ausnahme. Sie stellen ja zusammen deutlich weniger als diese 7,5%. Trotzdem können sie zusammen einen Aufsichtsrat stellen. Warum habt ihr euch für diese Ausnahme bei den kleinen Aktionären entschieden?
Ja, das ist ein sehr klares Zeichen auch der Wertschätzung dieser Gesellschafter. Sie haben halt zu einem Zeitpunkt, wo ja es auch einfach notwendig war für den HSV, Geld investiert, auch ohne entsprechend irgendwie Einfluss dann damit ja auch in der Konstruktion, in dem Konstrukt jetzt zu haben, sondern wirklich, weil ihnen der HSV am Herzen liegt. Und ja, wir waren ja jetzt auch in der Arbeitsgruppe dort mit einem Vertretenden sozusagen der kleinen Gesellschaft da im Austausch und waren beteiligt. Und auch das haben wir ganz klar gesagt als positiv empfunden, dort eben intern sich auszutauschen und diese Wertschätzung dann auch, sag ich mal, der ersten kleinen Gesellschafter, die beim HSV dabei waren, dann ihnen auch so entgegenzubringen.
Ja, Gesellschafter der ersten Stunde, glaube ich, sollte man auch etwas anders behandeln als die Gesellschafter, die jetzt vielleicht noch neu dazu kämen. Und deshalb war von vornherein klar, unabhängig von der Grenze, auch die Grenze 7,5% haben wir diskutiert, ist 5 oder 10 oder 12,5%. Wir haben uns auf 7,5% geeinigt als Satz dafür, dass ein Posten gestellt wird und die kleinen Gesellschafter, die bislang schon mit Herzblut und Geld, viel Geld den Verein gestützt haben, auch die Wertschätzung, die Anerkennung gegenzubringen.
Wir sprechen jetzt etwas pauschal von dieser Gruppe der kleinen Aktionäre, um das zu sagen. Man muss ja aber auch nicht davon ausgehen, dass alle diese kleinen Aktionäre genau dieselben Interessen und Ideen und Gedanken haben. Wer entscheidet denn am Ende, wer der Aufsichtsrat für diese Gruppe wird?
Das haben wir in der Projektgruppe mit dem Vertreter besprochen. Natürlich, das ist der Vertreter des größten, der kleinen Aktionäre. Aber er hatte schon ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass die sich einigen werden. Und mein Eindruck, den könnt ihr auch aus den Hauptversammlungsprotokollen nachlesen, der Eindruck ist durchaus eine heterogene Zusammensetzung, aber durchaus eine homogene Entschlossenheit. Die werden sich einigen.
Also vom reinen Ablauf ist es ja so, dass sozusagen diese Gruppen oder halt auch der Gesellschafter mit mehr als 7,5% halt jemanden vorschlägt und dann im Rahmen auch der Vereinbarung, die man dann unter den Gesellschaftern hat, zum Thema KGA-Besetzung, Aufsichtsrat dann in der Hauptversammlung entsprechend gewählt wird.
Ja. Der größte Kleinaktionär ist Thomas Böhme von Ampri oder ist es Herr Burmeister?
Nee. Nein, ist die Firma Ampri.
Ampri, ja. Jetzt haben wir schon über das Modell Support as Trust, wir haben es kurz angerissen. Vielleicht könnt ihr das einmal kurz etwas in die Tiefe gehend analysieren. Anne, ich werfe den Ball gerne zu dir rüber. Warum sollten HSV-Fans sich am Modell Support as Trust beteiligen und können es auch normale Fans sein oder müssen sie Mitglied beim HSV sein?
Aber das sind tatsächlich Sachen, die noch gar nicht festgelegt sind. Also zum Supporters Trust muss man halt sagen, dass diese Idee ja durchaus auch über Präsidium Michael und dann gestützt natürlich vom Supporters Club sehr früh aufkam. Thema Genossenschaft war, glaube ich, da war ich noch gar nicht in der Arbeitsgruppe dabei, in einer der ersten Runden schon diskutiert worden. Und insofern ist das halt immer wieder mitgeschwommen erstmal und dann wurde es halt, als wir dann auch über das Modell, also nach der Mitgliederversammlung 2023 gesprochen haben, wurde es eben sehr, sehr konkret, insofern konkret, dass wir es machen wollen. Nun muss man aber dazu sagen, auch das, es ist noch gar nicht klar, welche Gesellschaftsform dieser Supporters Trust dann haben wird und eben solche Sachen wie nur Mitglieder oder wie auch immer, da müssen einfach auch nochmal eine gewisse, also einmal die Ideen der Mitgliedschaft reinfließen, da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich damit durchaus auch schon beschäftigt.
Und eine extra Arbeitsgruppe? Oder?
Also ja, ich will sie gar nicht Arbeitsgruppe nennen, aber ich glaube, es gab auf jeden Fall einen Austausch mit Vertretenden, die auch teilweise in der Arbeitsgruppe Rechtsform waren, die das halt einfach schon mal so ein bisschen gedacht haben. Das gibt ja so ein paar Elemente, die auch in der Unterlage stehen, die aber wie gesagt noch nicht so sind, dass wir wirklich jetzt konkret sagen können, so wird es sein. Denn auch da muss natürlich eine gewisse Expertise reinfließen, auch fachlicher Natur, juristischer Natur. Und auch das wird dann erstmal Kosten verursachen, um diesen Trust halt auch aufzusetzen. Und dementsprechend ist natürlich jetzt auch erstmal die Entscheidung der Mitgliederversammlung abzuwarten, um dann aber schnellstmöglich das Thema halt konkret aufzusetzen.
Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass der normale Fan an sich jetzt keinen riesigen, zumindest finanziellen Vorteil durch diese Supporters Trust hat, sondern das auch eher auf emotionaler Basis besteht. Und es ist jetzt also keine Fananleihe, wo man dennoch mit Zinsen Profit daraus schlagen könnte, oder?
Da wollte ich gerade reflektieren. Ich habe auch die HSV-Fananleihe gezeichnet und ich habe auch die Zinsscheine, aber die löse ich nicht ein und der hängt bei mir an der Wand. Also es gibt durchaus Fans, die mit ihrem Herzblut, mit der Raute im Herzen dem Verein helfen wollen. Und denen bieten wir die Möglichkeit, mit kleineren Beträgen, darüber haben wir aber auch noch nicht gesprochen, mit kleineren Beträgen sich in eine Gesellschaft zu beteiligen, die eben ihr Kapital für die Profifußballer geben. Und das finde ich, ist ein legitimer Ansatz, ohne dann in die Projektarbeit vorzugreifen, weil das war eine der ersten Ideen, Anna hat es richtig gesagt, bevor sie auch dazugekommen ist. Ganz am Anfang hatte ich mir überlegt, wie kann ich das auch schaffen, dass ich die Fans mit einbeziehe in die Geschichte. Und ich habe das als Beteiligungsgesellschaft formuliert. Präsidium war sofort Feuer und Flamme, also Marcel und Bernd. Und das habe ich dann mit reingebracht. Dann kam eben von der Supporterseite der Hinweis, hoppla, unsere Freunde in Glasgow haben ein ähnliches Modell, noch viel, viel länger schon bestehend. Und die Rechtsform Genossenschaft bietet sich an, weil du einen Anteil zeichnest, egal wie hoch dann die Einlage ist, dann hast du eben eine Stimme und kannst mitreden. Das ist alles dann zu prüfen und umzusetzen, aber das wird zügig aufgenommen, wenn die Mitgliederversammlung am Sonnabend dafür stimmt, denn dann werden wir handeln. und das ins Leben rufen.
Der Unterschied zur von dir gerade angesprochenen Fananleihe ist natürlich, dass sie mit satten 6% verzinst wird. In Zeiten der bereits hinter uns gelassenen Niedrigzinsphase war das natürlich eine satte Rendite. Die gäbe es nicht, wenn ich jetzt in das Modell Supporters Trust einzahle. Du hattest mal gesagt, dass das auch ein Argument aus eurer Sicht, warum ihr das Modell jetzt noch nicht final erarbeiten werdet bis zur Mitgliederversammlung im Sonnabend, eben auch eins ist, dass es auch mit Kosten verbunden ist, dieses Modell zu erarbeiten. Kannst du da die ja, wir Fans können mitnehmen, über welche Kosten wir da reden, auch Anwaltskosten, um das alles aufzustellen.
Ja, ob das ein mittlerer sechsstelliger Betrag ist, das ist noch nicht klar. Wir können aus dem Verein heraus keine Mittel verwenden aus dem ideellen Bereich. Wir können also keine Mitgliedsbeiträge für die Gründung einer solchen Gesellschaft verwenden. Da gibt es aber auch die Absprache, dass das die HSV Fußball AG, die ja der Nutznießer auch so einer Investition wäre, ist. Die haben sich auch im Rahmen der Projektarbeit dazu bereit erklärt. Das wird dort dann entsprechend umgesetzt. Deswegen sind wir da noch nicht weiter, weil ich kann keine Vereinsmittel dafür verwenden. Dann würde ich mich,
nicht satzungsgemäß.
Nicht satzungsgemäß und auch nicht steuerrechtlich konform verhalten.
Das wollen wir alle nicht. Ja. Auch der Supporters Trust bekäme einen Aufsichtsratssitz in diesem neuen Aufsichtsrat, wenn ich ihn mal so nennen will. Wäre vielleicht Sven Frese, also der Supporters-Chef, der aktuelle, aus eurer Sicht ein geeigneter Kandidat dafür?
Ja, warum nicht? Er ist der Abteilungsleiter der größten Gruppierung innerhalb unseres Vereins. Die Supporters haben, ich glaube, fast 100.000, wenn ich den Kids Club und die Young Ones dazu nehme, ist die größte Abteilung. Und dennoch, nach demokratischen, das wird wahrscheinlich dann auch eine Wahl sein, wo sich einige Personen für die Wahl für diese Position des einen Sitzes bewerben. Ich kann mir das durchaus vorstellen, aber es kann auch andere Personen geben, die antreten, die aus dem Supporters Trust kommen. Offen. Wenn ich zeichne und weil nicht mehr in Ehrenamt tätig bin, kann ich mich ja auch zur Verfügung stellen.
Anne, jetzt habt ihr viele Stunden in eurer Arbeitsgruppe Rechtsform damit verbracht, um euch mit den verschiedenen Szenarien auseinanderzusetzen. Habt ihr euch auch einmal mit dem Szenario auseinandergesetzt, was passieren würde, wenn die Mitglieder jetzt dagegen stimmen sollten am Sonnabend?
Grundsätzlich ist das etwas, womit man sich natürlich auseinandersetzt, insofern, dass es ja passieren könnte. Wir sind aber aus unserer Sicht, haben das wirklich aus allen Perspektiven, wir haben es jetzt heute schon öfter gesagt, vorbereitet, wirklich schon sehr, sehr viele Menschen in den Prozess mitgenommen und eben jetzt auch die Mitglieder. Daher sind wir absolut positiv, blicken auf den Samstag, das jetzt halt auch dann zur Abstimmung zu bringen, wenn es jetzt so 2 Jahre in Erarbeitung war. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, sollte es dazu kommen, dass es nicht abgestimmt wird, wovon wir wirklich aktuell nicht ausgehen, dann würde sich ja erstmal grundsätzlich nichts ändern. Also die Fußball AG ist da und grundsätzlich ist ja auch die finanzielle Not, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, momentan jetzt auch nicht gegeben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, und deswegen haben wir das ja alles gemacht, es war ein Auftrag auch aus der Mitgliedschaft, das zu prüfen. Und man muss natürlich sagen, für die Zukunft ist einfach die jetzt ausgearbeitete Rechtsform für den HSV klar, die bessere Struktur, einfach aus dem Grund, weil sollte es doch mal zu Notsituationen kommen, wir es dann nicht in der jetzigen Struktur irgendwie bewerkstelligen müssen, sondern in einer Struktur, wo wir Operative und Kapital getrennt haben. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach wichtig, das auch nochmal zu reflektieren. Aber da soll sich auch wirklich jeder, das ist uns sehr wichtig, jedes Mitglied seine Meinung bilden, seine oder die Stimme abgeben, so wie das Mitglied das halt auch aus unseren ganzen Unterlagen und Informationen, die wir gegeben haben, dann für sich entscheidet.
Ein Satz von mir, wenn die Entscheidung dagegen, gegen diesen Rechtsformwechsel getroffen wird, passiert nichts. Wir machen in den Geschäften so wie bislang weiter. Aber es hätte in der Konsequenz zur Folge, dass Investitionen, egal in welche Form, in Beine oder in Steine, über Fremdmittel zu finanzieren sind. Denn eines ist in unserer Satzung verankert, wir gehen von den 75,1% nicht darunter. Und dann ist der Vorstand aufgefordert, Fremdkapital aufzunehmen. Und wenn ich das insgesamt reflektiere, ist das für den HSV die schlechtere Alternative. Aber es geht davon die Welt nicht unter. Und wir sind aktuell in einer kommoden Situation.
Ein schönes Schlussplädoyer von euch beiden. Wir könnten jetzt theoretisch am Ende unseres Podcasts sein, haben allerdings noch eine Bonusfrage für dich mitgebracht, Michael. Du bist ja nicht nur der Experte für Rechtsform, sondern du bist natürlich auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Da es aktuell ja auch Spekulationen um die Zukunft von Jonas Bolt gibt, würde ich deswegen gerne dich einmal befragen, wie du denn die Entwicklung des HSV unter seiner Führung als Sportvorstand siehst und ob sein Verbleib im Sommer vom Aufstieg des HSV abhängt.
Das sind Überlegungen, die ausschließlich im Aufsichtsrat zu behandeln sind. Ich persönlich und jetzt nicht als Aufsichtsratsvorsitzender. Ich arbeite sehr gerne mit Jonas zusammen. Er hat in den 5 Jahren, die er im Verein tätig ist, Hervorragendes geleistet. Er hat eine Einheit geschaffen. Er hat viele Themen auch jetzt eineinviertel Jahre mit Erik Hoover zusammen nach vorne gebracht. Und insofern ist seine Leistung anerkennend und belohnenswert. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, aber wir haben, und das setzt wieder intern Aufsichtsrat, wir haben über die Position von Jonas Bolt nicht beraten, nicht entschieden. Er ist der Sportvorstand mit laufendem Vertrag und er hat seine Aufgaben zu erfüllen.
Noch sind ja auch ein paar Spiele zu gehen und Steffen Baumgart hat gestern im NDR gesagt, dass er jetzt zwar nicht mehr davon ausgeht, St. Pauli abzufangen, aber vielleicht auch Holstein Kiel.
Ich bin auch zuversichtlich, weil ich glaube, und das ist etwas, Jonas spielt nicht auf dem Platz. Die Spieler waren die letzten Wochen vielleicht etwas, ich sage vorsichtig, neben sich gestanden, aber gestern habe ich das erste Mal wirklich auch gespürt, dass sie langsam auch die Entwicklung, also die Überlegungen vom Trainer annehmen und ein ganz anderes Bild abgeben. Insofern bin ich auch ein Stückchen zuversichtlich, denn der Gegner gestern war vielleicht auch schwach, aber war immerhin die zweitstärkste defensive Mannschaft. Und da hat man 3 Tore geschossen, 3-mal Aluminium getroffen, einen Elfmeter nicht bekommen. All das, sage ich mal, war in die richtige Richtung und da sage ich, hat der Sportvorstand auch seinen Job erledigt, Punkt. Er hat reagiert und wir sind wieder im Rennen dabei. Es wird schwer, aber wir werden Kiel noch einholen.
Das ist meine Ansage. Perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Damit sind wir am Ende. Wir hoffen, dass wir auch für ein bisschen Aufklärung sorgen konnten bei den HSV-Mitgliedern, die sich bisher noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, aber jetzt vielleicht doch überlegen, am Sonnabend in Wilhelmsburg mal vorbeizuschauen. Erstmal vielen Dank für euren Besuch, eure Zeit. Wir haben jetzt 1:22, wenn ich auf die Uhr gucke. Also Rekord, würde ich sagen.
Oh wei. Das Thema ist es allemal wert und insofern danke für eure Gastfreundschaft und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen auch jetzt den Zuhörern etwas bieten konnten und auch einen Anreiz schaffen, sich nach Wilhelmsburg zu begeben. Ich freue mich auf den Austausch und am Ende sage ich nur der HSV.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich muss Max nur kurz bremsen. Es ist kein Rekord. Ihr müsst also kein schlechtes Gewissen haben. Und die Zeit war es allemal wert. Wir hätten euch noch ganz viele weitere Fragen stellen können. Aber ich glaube, wir haben hier für einen ganz guten Überblick gesorgt und wollen den Hörer natürlich auch nicht überstrapazieren. Deswegen auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche vor dem Auswärtsspiel des HSV bei Greuther Fürth. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder etwas sportlicher in unserem Podcast. Mal gucken, welchen Spitznamen ich mir da noch für Max einfallen lasse. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Moin.
Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.